Erntedank. Wir haben keine Ernte. Ich glaube, wir haben wenig Bauern unter uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. aber doch haben wir viel Grund zu danken. Wir können dankbar sein für die Bauern, die wir zwar nicht bei uns in der Gemeinde haben, aber die es gibt in Deutschland und auf der Welt, dass wir Essen und Trinken haben. Wir können dankbar sein für die Vielfalt an Früchten, die wir haben und an Obst und Gemüse und anderen wunderbaren Dingen, die wir kaufen können. Wir können dankbar sein für die Arbeit, die wir haben oder die wir hatten. Wir können dankbar sein für die Menschen, die uns geprägt haben in unserem Leben, für die Beziehungen, für die Partner, für die Kinder oder Eltern. Es gibt viel, viel Grund zu danken. Und gerade heute, an einem Tag wie Erntedank, da fühlen wir uns vielleicht sogar dankbar. Und wir sind es auch. Aber die Bibel ermutigt uns auch immer wieder, nicht nur Dankbarkeit zu fühlen, sondern Dankbarkeit zu leben. Und genau da möchte uns der Prophet Jesaja mit hineinnehmen. Und Jesaja lädt uns dazu ein, Barmherzigkeit und Dankbarkeit auszuleben und Früchte der Barmherzigkeit zu erlangen. Und ich habe dazu 3 Punkte mitgebracht, zu den Früchten der Barmherzigkeit. Und wir wollen uns das in 3 Punkten anschauen. Das erste ist, was sagt Jesaja damals im Alten Testament und was heißt das? Was heißt es heute für uns in Christus und was wird es am Ende der Zeiten heißen? Im Eschaton, in den letzten Tagen oder in der Ewigkeit. Ich lese uns aus Jesaja Kapitel 58. Von hier vorne. Ladet, ist das, ja, ihr könnt es lesen. Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleumdest, wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst verlangst oder wörtlich dich selbst gibst und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf, deine Nacht um dich wird wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt, gibt dir die nötige Kraft. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Worte Gottes. Und was für schöne Worte. Was für Versprechungen und Verheißungen Gott uns hier gibt in seinem Wort. Ich habe sie die Früchte der Barmherzigkeit genannt, weil es wird euch aufgefallen sein, es gibt ein paar Voraussetzungen. Ja, Gott sagt, wenn, dann. Wenn du das und das tust, dann tue ich das und das. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Um welches Thema geht es hier? Es geht hier auf den ersten Blick vielleicht um, worum geht es? Um Barmherzigkeit. Aber das eigentliche Thema ist tatsächlich ein ganz anderes, wenn wir mal in den Kontext reinschauen. Dann geht es um das Thema Fasten. Oh, genau. Erster Punkt, Forderung Gottes. Was heißt es damals? Und das Volk Israel war damals ein bisschen unsicher, wie das mit Gott aussieht. Und sie waren so, Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Warum machen wir das ganze Tamtam? Warum feiern wir Gottesdienste? Warum gehen wir zu den Obdachlosen und versorgen sie? Warum gehen wir zu den Kranken und kümmern uns um sie? Warum besuchen wir die Einsamen? Warum machen wir all den ganzen Tamtam? Du siehst es doch nicht, Gott. Warum demütigen wir uns? Und vielleicht ist das ein Gefühl, was euch auch schon mal überkommen ist, wo ihr denkt so, boah, ich mache irgendwie das Ganze und irgendwie passiert da wenig. Und zumindest in dem Volk Israel damals war das so ein bisschen heikle Sache, weil Gott hatte da einen guten Grund dafür. Und er hat gesagt, seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht in euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch und schlagt gleich mit gottloser Faust zu. Was ihr macht, das ist irgendwie eine zweiseitige Sache. Ihr geht in den Gottesdienst und singt Lobpreislieder. In manchen Gemeinden 90 Minuten. Da ich in Kanada war, habe ich eine Gemeinde besucht, die haben 90 Minuten Lobpreis gemacht, ununterbrochen. Das war viel. Ja, es war schön, wenn man es mag. Und das ist cool. Ja, es ist schön, Gott zu loben und zu preisen und eine Freude zu machen. Und wenn man noch Musik spielen kann, noch cooler. Stelle ich mir vor, ich kann es nicht. Aber all das ist nur ja, Schall und Rauch, wenn wir es nicht irgendwie auch unser ganzes Leben tun. Wenn wir Gott nur sonntags im Gottesdienst loben, sagt Gott, also spricht Gott durch den Propheten Jesaja, dann ist es komisch, weil ihr tut das eine, aber ihr lebt es im Alltag eigentlich was anderes. Ne? Und das Problem wird so ein bisschen ersichtlich. Gott hat einen hohen Stellenwert vielleicht bei den Leuten, bei den Israeliten, aber die Menschen, die Gott gemacht hat, die Brüder und Schwestern, um die kümmern die sich nicht so wirklich. Sie loben Gott, aber nehmen ihre Geschäftspartner aus. In der Kirche, ja, da heben sie die Hände und zu Hause hauen sie mit gottloser Faust zu. Und Gott sagt, das passt nicht. Ja, es heißt weiter, so wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben bei Gott kein Gehör. Das wird Gott nicht segnen. Das ist Heuchelei, was ihr tut. Ihr tut heilig, aber ihr seid es nicht. Das ist so ein bisschen das Grundproblem hier bei Jesaja. Und Gott sagt, da gibt es nur eine Kur, da hilft nur eins, Fasten. Und ich möchte euch zeigen, wie richtiges Fasten aussieht. Und das ist genau unser Text. Und wir lesen, am Anfang haben wir diese Imperative und Gott sagt, nicht nur in der Kirche, auch wenn ihr zu Hause seid, ladet Hungernde an euren Tisch. Sorgt euch um die Obdachlosen. Wenn jemand halbnackt und zerlumpt herumläuft, dann gib ihm etwas anzuziehen. Du siehst die Not, geh nicht dran vorbei. Tu etwas. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Und ich glaube, ihr kennt, dass es ziemlich hohe Ansprüche sind. Das ist ziemlich viel. Ich meine, wir erleben das auch, also ich erlebe das auch in meinem Privaten, wenn ich jetzt in Rüsselsheim durch die Fußgängerzone gehe und da sitzen Leute auf der Straße und betteln um Geld. Da muss ich auch mal gucken, wie ist da meine Einstellung zu. Und es geht uns vielleicht nicht einfach, da einen guten Umgang zu haben. Aber irgendwie sagt Gott, das Leid, was ihr seht, es wäre gut, wenn ihr es begegnet. Und das trifft ja nicht nur auf uns Einzelne zu, das trifft uns ja auch als Gemeinde eventuell. Ne? Zu überlegen, wie können wir als Gemeinde Gutes tun. Und in der Hinsicht finde ich es mal cool, dass wir ja jedes Jahr das, was wir hier vorne am Altar an Obst und Früchten sammeln, dass wir das immer wieder auch der Villa Blau in Rauenheim geben. Das ist eine coole Sache. Oder dass wir einmal im Monat für die Tafel sammeln. Das ist ein kleiner Punkt, wie wir als Gemeinde das leben können. Und doch rüttelt uns Jesaja und Gott hier immer wieder auf und sagt, prüft euer Leben. Ist das, was ihr lebt, was ihr im Gottesdienst sagt und den Leuten präsentiert, ist das das auch, was ihr zu Hause auch lebt und tut? Und dann kommt immer Gottes Versprechen und ich nenne es die Früchte Barmherzigkeit, weil es ist so, ne, wenn wir unsere Barmherzigkeit zeigen, dann zeigt Gott seine Barmherzigkeit. Dann strahlt dein Licht auf wie die Morgenröte. Dann reflektierst du Gott. Gott ist unser Licht. In Jesaja heißt es, der Herr wird dein Licht sein. Im Psalm heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das Licht, das große Licht ist Gott. Und wir sollen aber Gottes Liebe auf dieser Welt reflektieren. Wir sollen sein Licht zum Leuchten bringen in dieser Welt. Seid Licht in dieser Welt. Und Gott sagt sogar, deine Wunden werde ich heilen. Das, wo du vielleicht Zerbrochenheit erlebt hast, ich will dir Barmherzigkeit zeigen. Ich will dich heil machen, wo du kaputt bist. Wenn du barmherzig bist, bin ich barmherzig, sagt Gott. Und dann zieh die Gerechtigkeit vor dir her und die Heiligkeit Gottes wird deine Nachhut sein. Und es erinnert uns vielleicht ein ganz klein bisschen an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten, wo Gott vor dem Volk hergeht oder auch nach dem Volk hergeht und es bewahrt und es führt, leitet, aber auch schützt. Es zeigt den Weg voraus. In den Psalmen haben wir immer wieder dieses Motiv von, er lässt dein Fuß nicht gleiten. Gott lässt nicht zu, dass du hinfällst, dass du vom Weg abkommst. Gott ist bei dir und Gott leitet dich und er führt dich, dass du dich nicht vertrittst. Und ich glaube, Vers 9 ist das, wonach wir uns alle immer wieder sehen. Ne? Wenn ich rufe, dann möchte ich doch so gern, dass Gott antwortet. Und das ist so spannend, weil dieses Ja, hier bin ich, auch das kann uns vielleicht ein bisschen erinnern an anderen Stellen aus dem Alten Testament. Wir erinnern uns an Abraham, wo Gott Abraham geprüft hat. Und Abraham immer gesagt hat, ja, hier bin ich. Oder auch als Gott den Samuel, als er beim Heiligtum geschlafen hat, den Samuel gerufen hat, hat Samuel immer gesagt, ja, ja Herr, hier bin ich, ich höre. Beziehungsweise dann Eli, und er hat gesagt, ne, das ist nicht ich, sondern Gott. Und er hat gesagt, ja Herr, ich bin da, ich höre. Und das ist eher so eine Antwort, wie wir Gott antworten würden. Wenn Gott zu uns spricht, dann sollten wir sagen, ja Herr, ich höre, ja hier bin ich. Aber jetzt ist es genau andersrum. Gott will zu uns sagen, ja, Anne, hier bin ich. Und wir begegnen Gott plötzlich ganz anders, auf einer ganz anderen Augenhöhe irgendwie. Und Gott will für uns persönlich da sein, der Gott des Universums, der die Welt gemacht hat. Der, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, diese schrumpeligen, crazy Kürbisse gemacht hat. Und alles gemacht hat. Der will für dich sagen, ja, hier bin ich. Und das ist Gott so wichtig, dass es wiederholt. Wenn wir im Alten Testament Wiederholungen haben, ist es immer irgendwie ein Punkt von Wichtigkeit. Das ist ein Stilmittel. Und wir merken, im zweiten Teil ist es eigentlich nur eine Wiederholung. Ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen auf, hör auf, die zu unterdrücken und zeigt nicht mit dem Finger auf sie. Beziehungsweise, wenn du den Hungernden das gibst, wonach du selbst verlangen hast. Also wir haben den Hungernden, und da oben haben wir den Hungernden. Gib den Leuten anzuziehen und hilf deinem Volk und hör sie auf, sie zu unterdrücken und sie zu verleumden. Dann strahlt dein Licht wie in der Morgenröte auf, Vers 8. Und dann Vers 10. Dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Dann zieh die Gerechtigkeit vor dir her, Vers 11. Dann wird Gott dich immer führen. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Wechsel. Dann heißt es, wenn du schreist, werde ich sagen, hier bin ich. Und am Ende heißt es, ich gebe dir die nötige Kraft. Dann wirst du sein wie ein Garten, der immer genug Wasser hat. Und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das erinnert uns an Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern sitzt im Rat der Spötter, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Wenn wir Gottes Nähe suchen, pflanzt er uns an Wasserbächen. Und wir sind dieser Bach in Psalm 1, das ist kein normaler Bach, das ist ein Kanal, das ist ein künstlich angelegter Kanal, dieses Wort. Das heißt, es ist da, wo immer Wasser durchfließt. Es ist nicht, dass es Trocken- und Dürrezeiten gibt, sondern es ist eine künstliche Bewässerung, dass da auf jeden Fall was blüht. Das war so der Appell damals. Aber wozu führt uns das? Wir können es heute sagen, okay, sind wir Heuchler oder sind wir keine Heuchler? Leben wir das nicht? Sind wir gerecht? Leben wir so oder leben wir es nicht? Ich glaube, wenn wir darüber ganz lange drüber nachdenken, dann kommen wir vielleicht doch irgendwann wieder zu diesem Zeigefinger und sagen, du bist es aber nicht oder ich bin es aber nicht. Und das Problem ist, glaube ich, wir sind es alle nicht. Und ich glaube, dieses Wenn, Dann macht Probleme mit uns, weil es uns immer in so einen Kampf mit Gott vermittelt. Wir haben das Gefühl, wenn ich das nicht tue, dann segne Gott mich auch nicht. Ich habe das gemacht, dann habe ich es auch verdient, nicht gesegnet zu werden und so weiter und so fort. Oder das ist immer ein Abracken, ein Abkämpfen, weil wir diesem Ganzen nicht gerecht werden. Das, was Gott von uns will, das können wir nicht immer. Vielleicht manchmal ein bisschen, vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber am Ende des Tages sind wir das nicht. Zumindest nicht ganz. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil daran scheitern wir. Wir sind nicht gerecht. Nicht so, wie Gott es hier will. Und wir können sagen, entweder sind wir Heuchler und wir sind ungerecht. Oder wir sind keine Heuchler und wir sind doch nicht gerecht. Also entweder probieren wir es ehrlich oder wir probieren es nicht ehrlich. Aber am Ende des Tages kommen wir selber bei raus. Daran scheitern wir. Und es ist immer wieder ein Kampf um Gottes Segen. Und darum ist es so, so wichtig und so gut für uns. Und die freudige, gute Nachricht, dass sich das geändert hat durch Jesus Christus. Und das ist mein zweiter Punkt, der Anfang in Christus. Wer ist Jesus? Jesus ist Gottes Sohn. Gott wurde Mensch und er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und er lebte ein vollkommen gutes und gerechtes Leben. Er hat all das, was Gott getan hat, was Gott gefordert hat, getan. Und das Erste, was Jesus gesagt hat, ist, oder nicht das Erste, aber er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesetze und um die Propheten aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Und er sagt, ne, wer auch immer nur an den kleinsten Geboten aufhebt und sagt, ja, die werden als Geringste im Himmel geachtet. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Also die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und ihr müsst das noch toppen. Und ich glaube, das kriegen wir sehr schwer hin. Aber das Gute ist, dass das Jesus selbst sehr gut hinbekommen hat. Wenn wir uns ein paar Punkte angucken. Es ist nur eine kleine Auswahl, es gibt da noch viel, viel, viel mehr. Aber das Erste, was Jesus sagt, bevor er seinen Dienst anfängt, ist in einer Synagoge und zitiert aus dem Propheten. Und er sagt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er zitiert eine Prophezeiung über sich selbst. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen, Gefangenen die Freiheit, Blinde sollen sehen und Zerbrochenen, dass sie frei von Schuld werden. Ich soll verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Er hat das Buch zusammengerollt, ja, die Schriftrolle, und dann hat er mir angeguckt und gesagt, okay, was ist hier los? Und Jesus hat gesagt, heute ist dieses Schriftwort in Erfüllung geworden. It's me. Ich bin das, worum es hier geht. Und genau das hat Jesus getan. Wir lesen in den Evangelien in allen genau diese Erfüllung. Jesus heilt die Leute. Jesus kümmert sich um die Arme, um die Armen. Er geht zu den Hungrigen und tröstet die Gebrochenen. Ihr sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich gebe den Hungrigen und ich gebe den Durstigen. Sie sind eingeladen zu mir. Hier sagt es den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Ich bin so hell wie kein anderes Licht. Wer mir folgt, der irrt nicht in der Finsternis umher. Der rutscht nicht vom Weg ab. Der ist geleitet. Er wird das Licht des Lebens haben. Hier sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich leite dich und ich beschütze dich. Ich gehe vor dir und bin hinter dir. Ich bin da. Und wir sehen es noch auf so viele andere Art und Weisen. Jesu tot am Kreuz. Was genau diese Erfüllung ist. Er hat sein Leben für uns eingesetzt. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, damit jeder, der daran glaubt, leben wird. Damit seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit wird. Und Gott unsere Verfehlungen zudeckt, weil Christus für sie gezahlt hat. Da, wo wir gescheitert sind an den Gesetz und den Propheten, an den Forderungen Gottes, hat Christus sie erfüllt. Und das können wir sagen, das zähle ich für mich durch Jesus Christus. Und somit hat Christus am Kreuz wahrlich alle Unterdrückung aufgelöst, alle Unterdrückung der Schuld und der Sünde. Er ist noch viel weiter gegangen. Jesaja hat eigentlich bis wirtschaftlich hier gesprochen. Wir sollen unsere Arbeiter nicht unterdrücken und Leute auf dem Feld und so. Aber hier sagt, die Sklaverei der Sünde habe ich weggenommen für euch. Gott hat so viel Größeres für uns getan. Wir müssen es annehmen. Und die Früchte der Barmherzigkeit ernten. Ihr sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Nicht das von den anderen Leuten. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Und dann gehen wir weiter und wir lesen von Pfingsten, wo Gott der Gemeinde den Geist gibt, der uns befähigt, nicht nur, ja, also, dass wir es wirklich auch von Herzen wollen, in Gottes Geboten und Worten Freude haben und der uns auch befähigt, danach zu leben, immer mehr und immer mehr. Dass es das Wollen und das Vollbringen in uns schafft. Und das ist so eine gute Botschaft. Und das können wir als Gemeinde leben. Wir können als Gemeinde uns das mal wieder bewusst werden, dass alles, was wir brauchen, wir in Christus haben. Dass alles, was wir tun müssen, wir auch durch den Geist und durch Gott ausgerüstet werden. Auch durch sein Wort und durch die Gemeinschaft miteinander hier in der Gemeinde. Und wie wir auch dann als Individuen, also persönlich, aber auch als Gemeinde, auch das immer mehr erleben können, uns immer mehr ermutigen können und unterstützen können, dann auch wirklich Barmherzigkeit zu üben. Am Ende ist es keine moralische Forderung, sondern eine Einladung, Christus zu folgen und in seiner Gerechtigkeit zu leben und das Licht leuchten zu lassen. Aber Freunde, ihr merkt, auch da kommen wir am Ende des Tages wieder zu einem Problem. Was ist das Problem? Dass selbst wenn wir sagen, wir haben den Geist und wir geben unser Bestes, leben wir dann noch in dieser Welt, wo nicht alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und manchmal sind wir auch mit Geist noch nicht ganz heilig, so wie wir es eines Tages sein werden. Wir gehen in den Gottesdienst, wir heben unsere Hände, wir meinen es vielleicht sogar ernst. Und trotzdem gibt es Tage, wo vielleicht das im Privaten gar nicht so klappt, wie ich mir das auch vielleicht selber wünsche. Oder wo ich mir ganz viel Mühe gebe und es klappt nicht. Und das ist das, was ihr auch, oder viele von euch kennen, dieses schon jetzt und noch nicht. Gottes Reich ist schon angebrochen und als Gemeinde sind wir Teil dieses Reiches. Aber zur Erfüllung wird es erst im Himmel kommen. Wir können alles dafür tun, dass die Erde ein Stückchen mehr Himmel wird, aber diese Erde wird nicht Himmel werden. Gott hat gesagt, ich werde diese Erde neu machen, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Wir können das ein bisschen leben, aber es ist nur ein kleiner Snapshot, ein kleines Foto von dem, wie es später sein wird. Und davon lesen wir dann in der Offenbarung. Ich lade euch immer wieder ein, die Offenbarung mal zu lesen. Ja, herausfordern zu lassen. auch das sind nur ein paar Auszüge, dann komme ich auch am Ende. Wo es um die Vollendung geht, wo Gott beschreibt, hey, so wird es eines Tages sein. Wenn ihr in der Gerechtigkeit von Christus lebt, dann werdet ihr das erleben. Und Gott sagt, dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass sie keine Beleuchtung mehr brauchen. Nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden königlich herrschen für immer und ewig. Es gibt keine Finsternis mehr. Gott ist ganz Licht. Jetzt wandeln wir noch in der Finsternis, aber wir haben ein Licht, das uns leuchtet. Aber später bei Gott wird es keine Finsternis mehr geben. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst werden sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Keine Sonnencreme mehr. Yes. Und auch keine andere Glut. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und sie zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jetzt leben wir hier noch, jetzt werden wir noch weinen. Wir werden uns verabschieden müssen von Leuten, die sterben. Wir werden Schmerzen haben, wir werden Tage haben, die nicht schön sind. Und wir werden Gottes Trost und Gottes Beistand haben, wir werden einander haben. Aber es wird der Tag kommen, wo es nur noch gut sein wird, wo es kein Leid und keine Schmerzen mehr geben wird, keine Träne mehr, die abgewischt werden muss. Der Engel zeigt mir aber auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er floss in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt. An beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt. Das ist jeder Monat Erntedank. Jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Es wird keine Krankheit mehr geben und es erinnert uns woran? Ein bisschen an den Garten Eden. So wie Gott einmal die Welt geschaffen hat, perfekt, es war sehr gut, in dieses Land möchte Gott uns wieder hineinführen. Aber da kommen wir nur, das schaffen wir nur mit Christus. Weil er der Hirte ist, der uns darin leitet, der uns hinführt zum Paradies. Und darum lasst uns Christus folgen und lasst uns diese Früchte der Barmherzigkeit erleben und lasst uns das jetzt schon auf Erden versuchen wiederzuspiegeln und Leute, ja, mit den guten Taten auf Gott hinzuweisen, der noch viel Größeres getan hat, der uns einlädt, mit ihm zu kommen, der eine Wohnung für uns schon bereitet hat in genau diesem Paradies. Was wird es für ein herrlicher Tag sein, wenn wir da sein werden? Können wir danken unser Leben lang in Ewigkeit. Amen.